Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde. Vielen Dank, dass ihr da seid und zu unserem Gottesdienst gekommen seid. In den letzten 5 Tagen habe ich mich über die Predigt Gedanken gemacht, über Epheser 4, und wir reden nur über Epheser 4 heute. Und ich habe gemerkt, wie große Ehre ich habe, hier zu stehen. Es ist was Besonderes, das Wort Gottes zu reden. Es ist was Schönes und Wunderbares. Es hat auch eine Verantwortung, weil ich möchte ja nur Jesus Wort predigen, sprich das, was er predigen würde. Das heißt, während der Vorbereitung zur Predigt muss ich mir Gedanken machen, was predige ich eigentlich, was will ich predigen und was sind meine eigenen Motivationen, was ist das, was Gott sagt. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, wenn du Prediger bist oder Diener bist oder irgendwas anderem einem anderen Menschen beibringen willst, dass du sagst, du möchtest aber Gott weitergeben, Christus weitergeben, und deswegen war das eine besondere Aufgabe. Falls ihr euch wundert, warum ich aufgezeichnet werde, ich habe mich vor einigen Wochen, Monaten bereit erklärt und gewünscht, meine Predigt zu verbessern. Es gibt einige Geschwister, die sagen, die Predigen könnten noch etwas konkreter werden. Wir haben in der Europäischen Bibelschule über Predigten, wie man Predigten hält, gesprochen. Wir üben das dort auch. Aber ich brauche und wünsche den Feedback und deswegen werde ich aufgezeichnet, um das auch selbst zu verbessern. Lebt nach eurer Berufung, lebe nach deiner Berufung und lebe nach unserer Berufung. Das sind die Themen vom heutigen Tag. Ich wollte kurz fragen, wer hat Epheser 4 gelesen, nur damit ich weiß, wo ich anfangen kann. Vielen, vielen Dank, schätze ich sehr. Weil in Epheser 4 steht sehr vieles drin, was wir heute Nachmittag gebrauchen können und auch in der Zukunft gebrauchen können. Ich möchte ein bisschen darin uns mitnehmen in die Berufung, die uns Jesus gegeben hat als Kinder Gottes, aber auch als Gemeinde. Und wir haben heute Mitgliederversammlung, die offen ist für Freunde oder Nichtmitglieder, so, um zu erfahren, was wir planen. Und ein Teil davon werden geistliche Themen sein. Werden sagen, wie wir uns weiterentwickeln wollen. Und Epheser 4 hat viel davon. Hat wirklich viel davon drin. Und deswegen fand ich das gut zur Überleitung. Ich möchte dich motivieren, zu reflektieren, nachzudenken, was deine Berufung in Christus ist, was Einheit bedeutet, wie sehr ich Einheit suche mit meinem ganzen Herzen, wie sehr ich das auch umsetze im praktischen Leben, wo kann ich da wachsen. Wo kann ich auf den Weg weitergehen in Christus zur Vollendung? Wo stehst du in der Lehre Christi? Die Stellen haben im zweiten Teil klare Aussagen, was die Lehre Christus ist. Wo stehst du da? Was kann verfeinert werden? Was lebst du bereits? Und der dritte Teil ist, wie nutzt du deine Gaben, die dir Gott gegeben hat? Das alles möchte ich besprechen, damit wir einem Ziel folgen. Das Ziel heißt, als Gemeinschaft zur gesamten Fülle Christi zu wachsen. Dass wir uns gegenseitig aufbauen, dass wir diese Fülle erleben. Die komplette Liebe, die komplette Erkenntnis haben in Christus. Das ist ein Weg. Ab der Taufe oder davor ist es ein Weg für jeden Christen, dahin zu wachsen. Und wir können uns gegenseitig helfen, weiter zu wachsen. Und wir sind auf einem Weg in Düsseldorf seit, ich sage jetzt mal, 25, 30 Jahren. Wir haben unsere Höhen und Tiefen gehabt. Auch die letzten 12 Jahre haben wir diesen Weg gemacht. Und jetzt geht es weiter. Und wir haben in der Mitgliederversammlung auch wieder die Möglichkeit, Dinge zu entscheiden. Ich lese jetzt erstmal komplett Epheser 4 vor. Kapitel 4 natürlich, Vers 1. So ermahne ich euch denn, ich der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, die an euch ergangen ist. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen. Und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Ein Leib und ein Geist, wie ihr ja auch bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen, durch alle wirkt und in allen wohnt. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maße verliehen worden, wie Christus sie ihm zugeteilt hat. Da heißt es ja auch, aufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben verliehen. Dass er aber hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat das als den, dass er auch zuvor in die niederen Gegenden der Erde hinabgestiegen ist? Er, der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der hoch über alle Himmel hinaus aufgestiegen ist, um das ganze Weltall zu erfüllen. Und eben dieser ist es auch, der die einen zum Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, auch andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irrführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen, umhergetrieben werden. Vielmehr sollen wir, die Wahrheit übend, in Liebe in allen Stücken in ihn hineinwachsen, der das Haupt ist, Christus. Denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt und zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jedes einzelnen Teiles entspricht. Das Wachstum des Leibes zu einem eigenen Aufbau in Liebe. In der ersten Vers steht, dass Paulus spricht. Das ist ein Austrag von Paulus. Paulus ist in der Gefangenschaft. Er hat ein ganzes Leben lang nach seiner Berufung in Christus gelebt und gearbeitet, damit dieser Leib aufgebaut wird. Und bei der ersten Gefangenschaft in Rom sagt er, ich möchte euch an etwas erinnern. Wandelt würdig der Berufung, die an euch alle ergangen ist. Diese Berufung ist die Berufung, Gottes Kind zu sein, mit ihm zu leben, mit Christus zu leben als Gottes Kind. Und das Ganze, was wir jetzt heute machen, ist die Erinnerung daran, dieses zu tun. Worauf basieren wir uns? Was ist das, was wir glauben? Und da gehe ich in die Verse 7 bis 9, bis 10, weil das die Basis ist, worauf wir leben. Diese Stelle, wenn man die liest, ist ein bisschen komplex und man versteht die nicht. Was ist das mit dem aufgestiegen in die Höhe, hat er Gefangenen weggeführt und die Menschen Gaben verliehen? Der hinaufgestiegen ist, welchen Sinn hat es denn, dass er auch zuvor in die niederen Gegend der Erde hinabgestiegen ist? Versteht das einer beim ersten Lesen? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe ein bisschen den Kontext gelesen und da gibt es dann Stellen, wenn ihr die wollt, kann ich dir euch gleich sagen oder später auf Anfrage rausgeben. Es ist im ersten Petrusbrief, steht was drin, in Psalm 68, der wird übrigens zitiert in dem Vers. Dann braucht man ein bisschen Erkenntnis, wie die das Alte Testament ausgelegt haben, nämlich aus der Brille des Jüngers, sprich aus der Brille über Christus, also Christus zentriert, und haben sich dann ausgesucht, haben dann verstanden, worum es geht. Um diesen Text zu verstehen, musst du einen antiken Brauch verstehen. Ich meine, den gibt es bis vor 100 Jahren auch hier. Aber in der Antike ist es üblich und gängige Praxis. Ein Volk kämpft gegen den anderen. Das erste Volk gewinnt. Das hat dann den Anspruch darauf, Gefangene zu nehmen, Geld und Tribut zu verlangen. Hat ja gewonnen, kann ja Besitz bekommen. Und dann kann es mit diesen Gaben machen, was es will. Das ist die Vorstellung, die dahinter steht. Welchen Sieg hat denn Jesus jetzt errungen? Durch diesen Sieg hat Jesus Anspruch bekommen, Gaben zu erhalten und zu verteilen. Darauf möchte ich ein bisschen was erzählen, weil das der Kernglaube ist. Das ist das, worauf wir uns berufen als Christ, sozusagen. Wir lieben das. Und egal, wo du stehst, ich weiß nicht, wo du bist, kann es dir helfen zu sagen, ey, ich möchte mal suchen, was das bedeutet, diesen Sieg zu erkämpfen. Oder selbst inspiriert zu sein, ich will mein christliches Leben, was ich lebe, auf diese Basis bauen und weiter mich erquicken lassen von diesem Sieg und diesem Vertrauen auf diesen Sieg. Lass uns mal in Kolosser 2, 15 lesen. Kolosser, Kapitel 2, Vers 15. Nachdem er, Jesus Christus, dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Hier wird von dem Sieg gesprochen, den Jesus hatte. Jesus hatte eine Einstellung im Leben, die ohne Macht und Gewalt auskam. Er wurde versucht von Satan und hat gesagt, hier, nimm alle Königreiche. Willst du? Und er sagte, nein. Er war völlig demütig und eins in Christus. Ich nenne das gerne Antipower, ohne Macht, ohne Gewalt, völlig demütig und friedlich vor Christus. Der erste Teil dieses Verses sagt, er hat die Mächte und Gewalten völlig entwaffnet. Während er gelebt hat, hat er nicht einmal gesündigt. Das heißt, alle Mächte und Gewalten, das sind dann so Gewalten der Welt und die unsichtbaren Gewalten, also Engel, Satan dabei, hat gesagt, die haben völlig keinen Anspruch auf mich, weil ich völlig rein gelebt habe. Sie sind völlig entwaffnet worden, sie haben alles probiert, bis zum Kreuz und darüber hinaus, bis er gestorben ist, haben gesagt, der muss doch irgendwie klein zu kriegen werden, der muss doch bekämpft werden und der muss doch vernichtet werden. Und Jesus sagt, nein, mit mir geht das nicht. Das heißt, alle Gewalten mussten abgeben und sagen, ich habe keine Kraft. Am Kreuz, das große Bild der Christentum zu sagen, ich bin gestorben für alle Sünden. Ich bin bereit zu tragen alles, was ihr getan habt, um neu zu leben. Und dann in der Auferstehung steht, ich habe gewonnen und ich darf zu Rechten leben. Was passiert ist, an diesem Kreuz ist das Entscheidendste, was wir haben, um unseren Glauben zu definieren. Völlige Freiheit von den Mächten der Welt, von Satan, von Sünde und gleichzeitig gibt die Kraft, das nicht mehr zu tun und die Fähigkeit zu triumphieren. Jesus ist nach dem Tod an der Kreuzigung zu den Menschen gegangen, die im Totenreich waren. 1. Petrus 3. Er ist in die Erde gegangen, die auf Erden waren, und ist dann aufgefahren. Als er im Himmel war, hat Jesus ihm oder Gott ihm die Fähigkeit gegeben zu sagen, du hast die Kraft, das ewige Leben weiterzugeben. Du bist das ewige Leben. Du kannst allen Menschen dieses ewiges Leben geben. Das ist eine Gabe, die er weitergegeben hat an seine Jünger. Wir haben alle die Hoffnung und die Zuversicht, im ewigen Leben zu leben. Wir sind im ewigen Leben. Das ist unsere Zuversicht. Und zwar jetzt schon. Erhalten in der Taufe einen Stempel an die Zuversicht. Ich brauche nicht mehr so zu leben wie die Welt. Ich kann so leben wie Jesus Christus. Er hat es ja auch getan. Lass mich in Zuversicht so leben. Ich hoffe, dass das ermutigt und stärkt. Lass uns die Rest der Predigt auch so in diesem Sinne im Geiste verstehen. Weil du sagst, du bist ein Kind Gottes, du hast das ewige Leben bekommen, du bist ein Kind Gottes durch die Glaube, durch den Umkehr und das Vertrauen auf Gott. Wenn ich nun den ersten Punkt mache, der da heißt, etwas lang und kompliziert, lebe wie ein Friedensstifter. Beziehe ich mich auf die ersten drei Verse, ich zitiere erst nur 2 und 3. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen,
und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten. Das ist in Epheser 4, 2 und 3. Mit aller Demut und Sanftmut, also Paulus ermahnt, mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld als solche, die einander in Liebe ertragen, und seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes durch das Band des Friedens zu erhalten, zu leben. Die Ermahnung ist, wandelt so. Der griechische Begriff heißt da, wandeln. Der Gedanke dahinter ist, ein Lebensstil dazu haben. Nicht zu sagen, ich mache das einmal oder zweimal am Tag, sondern das ist mein Lebensstil. Es ist eine ganz andere Änderung. Er sagt in Matthäus 5, selig sind die Friedensstifter, denn sie sollen Gottes Kinder heißen. Gottes Kinder. Ganz klare Aussage, wir werden, wenn wir Friedensstifter sind, so betrachtet, als seien wir Gottes Kinder. Ist das unsere Berufung? Ist das unser Wesen? Ist das so, wie Jesus war? Und ich denke, ja. Ich habe vor einigen Jahren mich entschieden, das zu tun. Ich muss eher gesagt sagen, ich stolpere immer noch dahin, weil ich glaube, Friedensstifter zu sein wie er, ist eine riesengroße Berufung. Ist was ganz Tolles, was ganz Feines, ist ein Geschenk von ihm. Aber ich glaube, danach können wir streben. Er sagt, mit Einheit und Band des Friedens, das ist ein Mühen. Das hat man noch nicht errungen. Das ist ein lebenslanges Mühen, aber ein Ringen und eine Einstellung. Warum finde ich das so toll? Weil ich viele Beispiele hatte. Ich war die letzten 14 Jahre bei der Europäischen Bibelschule und wir hatten immer wieder Gäste von Ältesten und Evangelisten aus den Staaten. Und einer dieser Ältesten aus Neuengland kommt aus einer, hat mit seinen Gemeindemitarbeitern oder beziehungsweise Mitleitern sich auf etwas verschworen. Die haben sich ein Tattoo auf den Nacken eingraviert. Ob ich das toll finde, ist jetzt eine ganz andere Diskussion, dass man das Tattoo mag oder nicht. Aber dieses Zeichen heißt, ist chinesisch gewesen, und es ist Einheit. Und die drei oder vier Leute haben gesagt, wir möchten eine Einheit haben und wir werden alle Mühe tun, damit nichts zwischen uns kommt. Und ich glaube es ihnen. Es gibt sicherlich immer wieder Schwierigkeiten, die man hat im Leben als Leiter, wenn man unterschiedliche Meinungen ist, weil man sich nicht mag oder ganz große Schwierigkeiten hat, weil man eine andere Perspektive hat über Einheit, über das, was man machen soll und so weiter. Und die drei würden sagen, ja, jetzt lösen wir das Ding mal, damit wir zusammen in eine Richtung gehen und nicht in drei verschiedene. Das möchte ich leben. Und dafür möchte ich bitten, dass ihr dafür betet, dass wir diese Einstellung haben, dass wir diese Berufung folgen. Die Friedensstifter zu sein, bekannt zu sein, nicht nur hier in unserer Gemeinde, sondern auch, das sind Friedensstifter. Die lösen Konflikte, die haben keine, oder wenn sie Konflikte haben, dann gibt es da einen guten Weg. Ja, das wünsche ich mir. Ja, und ich, die letzten Jahre, wenn ich sage in der Leitung, da muss ich sagen, ich hätte mir gewünscht, dass wir dieses Vorbilder sind, aber da sind wir noch nicht, nach meiner Meinung. Aber wir machen uns auf den Weg, und da bitte ich euch wieder um Gebet, weil jedes Mal, wenn ihr gebetet habt und auf Anfrage bitte gebetet habt, dann sind Dinge passiert. Da sind wunderbare Dinge passiert. Das letzte Leitungstreffen, Vorstandstreffen war wunderbar. Wir hatten am Sonntag gebeten, dass ihr betet. Und es ist toll geworden. Und so bitte ich auch jetzt. Wir haben am Donnerstag ein Treffen, um wieder Einheit zu stiften und Versöhnung zu bekommen. Bitte betet dafür, weil wir es dringend brauchen. Zweites Element. Neben der Einheit und des Friedens suchen, ein Friedensstifter zu sein, ist auf den Kernelementen des Glaubens zu leben. Das ist Kapitel 4, Vers 3 bis 6. Ein Leib und ein Geist, wie ihr ja auch oft bei eurer Berufung aufgrund einer Hoffnung berufen worden seid. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle wirkt und in allen wohnt. Ein Leib, eine Predigt oder Predigtreihe. Ein Geist, eine Predigtreihe. Ein Herr, eine Predigtreihe. Mache ich jetzt alles nicht? Können wir selbst studieren? Können die Lehrer und die Prediger, die das machen, sich selbst damit beschäftigen, zu sagen, das würde ich gerne machen oder nicht? Einen Punkt mache ich trotzdem zu dem Thema. Ziel ist, im Zentrum zu stehen des Glaubens. Nicht an den Rändern zu gucken, wo man sagt, was ist denn gerade mal noch keine Sünde. Das Ziel ist, in Christus zu sein, hier stehe ich, hier bin ich, und nicht zu spekulieren, was draußen ist. Wenn wir zu dem nächsten Punkt kommen, kommen wir über Bereiche der Begabung, die Gott uns auch schenkt. Nach meiner Meinung sind wir da noch nicht so weit, dass wir sie haben, aber ich wünsche mir, dass wir dahin kommen, in 5, 10 oder 20 Jahren. Was meine ich? Lass uns mal Vers 11 bis 13 lesen. Und eben dieser ist es auch, der die einen zum Aposteln bestellt hat, andere zu Propheten, andere zu Evangelisten, noch andere zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen tüchtig zu machen für die Ausübung des Gemeindedienstes, für die Erbauung des Leibes Christi, bis wir endlich allesamt zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Vollmaß des Wuchses in der Fülle Christi. Hier geht es um Apostel und Propheten. Nach unserer Vorstellung, oder zumindest nach meiner Vorstellung, die ich in der Bibel habe, gibt es Apostel und Propheten nicht mehr. Die gab es zu der Zeit der ersten Christen. Evangelisten, denke ich, gibt es nach wie vor. Das sind die Prediger, die die gute Nachricht verteilen. Die Hirten sind die Seelsorger, die Pastoralen, die Ältesten und Lehrer. Meiner Meinung nach sind wir da noch nicht so gut aufgestellt, wie sich Gott das wünscht, wie das zur Berufung dieser Gemeinde dient. Aber ich glaube, Gott ist ja so, wie er ist, gnädig und barmherzig und sagt, ja, ich bin da im Himmel und ich gebe euch Gaben. Bittet, so wird euch gegeben. Die Frage an dich ist, was möchte ich lernen, wer von denen möchte ich sein, wer möchte Gott, dass ich bin für ihn? Vielleicht führt dich ein, hast du irgendeine Motivation und gesagt, da habe ich ein besonderes Interesse. Dann strebe danach, guck, und Gott wird schon dich weiterhin formen. Das ist ein Thema für unser Budget. Nur zur Information, wo wir sagen, wir gucken mal weiter, was können wir uns da entwickeln. Ganz wichtig ist bei all diesen Dingen, mit den Berufungen, meiner Berufung, unserer Berufung als Heilige, der Gemeinschaft der Heiligen, ist die Frage, was für ein Ziel haben wir. Das Ziel des Einzelnen ist wahrscheinlich, in der Ewigkeit anzukommen. Ganz klar. So, wir wollen uns gegenseitig helfen, dass wir in die Ewigkeit auch ankommen und dass viele, viele Menschen auch in der Ewigkeit ankommen. Und wenn die das wollen, ist das wunderbar. Das ist unser Ziel. Es ist unser Wunsch und unser Herz. Und ich glaube, das ist das, was Gott möchte. Das ist so, wie ich das wahrgenommen habe und lese. Diese Lehrer, diese Prediger, diese Hirten und all die, die sie sein mögen und irgendwann hier möglicherweise mit Gottes Wille haben werden, haben einen Zweck. In Vers 13 steht drin, soll helfen, die Fülle Christi hier auf Erden darzustellen. Unsere Berufung als Gemeinde ist, das darzustellen. Christus selbst, eine Braut Christi darzustellen. Wenn wir in Vers 14 bis 16 weiterlesen, dann sehen wir noch mehr, wozu dieser Leib deswegen aufgebaut werden soll. Denn wir sollen nicht länger unmündige Kinder sein, die von jedem Wind der Lehre, durch das Trugspiel der Menschen, die mit Arglist auf Irrführung ausgehen, wie Meereswogen hin und her geworfen und umhergetrieben werden. Vielmehr sollen wir die Wahrheit übend in Liebe in allen Stücken in ihm hineinwachsen, der das Haupt Christus ist. Denn von ihm aus wird der ganze Leib fest zusammengefügt, zusammengehalten und vollzieht durch jedes Glied, das seinen Dienst nach der Wirksamkeit verrichtet, die dem Maß jedes einzelnen Teils entspricht, das Wachstum des Leibes zu seinem eigenen Aufbau in Liebe. So, der letzte Teil des Satzes war ein bisschen komplex. Jeder hat eine Gabe. Gott hat jedem eine gewisse Ausprägung gegeben. Ein bisschen eine gewisse Stärke, eine Kraft, eine Fähigkeit, die besonders viel ist, wenig und mittel, ohne Bewertung, aber man hat sie nach der Begabung, die Gott dann gegeben hat. Das kann bedeuten, dass man studiert dafür hat, man hat gearbeitet, man hat gelernt oder man hat es sich angelernt. Trotzdem, Gott kann das geben. Wenn wir das leben, diese Gabe und Fähigkeit, dann wollen wir das zum Aufbau des Leibes tun. Wenn du dir den Leib anguckst, dann guckst du dir Knochen, Muskeln und Sehnen an. Wenn du dir mal diese Einheit anguckst, Knochen, dann kommt eine Sehne und dann kommt Muskel, dann sind die Trennungen zwischen Knochen und Muskel, also die Sehne, also Knochen und Sehne, nicht so ganz klar in unserem Auge. Wir können das nicht wirklich wahrstellen, was ist denn jetzt Sehne, was ist Muskel. Das kann man mikroskopisch und auf kleineren Ebene kann man das feststellen, zu sagen, hier fängt die Sehne an, da der Knochen, aber nicht so ganz einfach. Das gleiche gilt zwischen Sehne und Muskel. Ja, also man kann nicht genau sagen, ist das jetzt ein Muskel oder eine Sehne, sondern es sind Übergänge. Man kann sie dann klar in der Vollform definieren, aber nicht ganz klar machen. Das heißt, für uns als Gaben, die wir haben, da gibt es Übergänge. Da gibt es eine Entwicklung, die ineinander eingespielt sein. Also man gibt Udo was, Udo gibt es weiter und man kennt das jetzt nicht so genau. Ist das jetzt Udos Werk oder ist es das Werk von Libero? Ja, da gibt es unterschiedliche Dinge. Das ist ein fließendes Ding. Das Bild der Sehne ist auch schön, wie sehr es zusammenhält. Ja, es hält nämlich einen Knochen und einen Muskel zusammen. Ja, das heißt, im Sinne der Einheit und des Friedensstiften heißt, wie können wir uns gegenseitig helfen, einander zusammenzuhalten? Ja, wenn einer gebrochen ist und aufgefangen ist, dann braucht man 10 Hände, die ihn aufhalten. Ja, das kann mal die Sehne bedeuten. All diese Dinge sind ein Teil zum Aufbau. Und das ist eine Gabe Gottes. Und ich glaube ganz fest davon, dass Gott uns das noch mehr geben will. Ich glaube schon, wir haben das. Aber ich glaube auch, da er sagt, so, Vollbild Christi, könnte ich mir vorstellen, dass wir zum Vollbild Christi noch weitere Gaben benötigen. Zweiter Teil ist Schutz vor Irrlehre. Gute Lehre, gute Predigt heißt gutes Herz, gute Entwicklung, Heilung, Heiligung. Reinheit heißt, Irrlehre hat nicht mehr so viel Angriff. Und die Irrlehre ist viel, ja, sei es Gnostiker, sei es New Age, verschiedene unterschiedliche Philosophien. Da gibt es dann Schutz vor, wo man dann eine Position mit Liebe, Sanftmut und Friede präsentieren kann. Ich möchte euch erinnern, Jesus hat einen Sieg errungen. Und du kannst dich auf diesen Sieg setzen. Und wenn du das noch nicht hast, dann kannst du dich dazu entscheiden und sagen, Amen, ich will aber. Und lass mich das erkennen, lass mich studieren, ich will das in der Bibel verstehen, warum ich denn auch Anspruch auf diesen Sieg habe. Ja, da gibt es einen speziellen Weg, da kann man sich bewegen, hinzu, auf den Sieg hin. Und dann ruhen, stehen wir da drauf und können auch wandeln. Wir haben das feste Fundament im Glauben in Christus. Lasst uns dieser Berufung folgen, Gottes Kinder zu sein, Friedensstifter zu sein, zusammenzuarbeiten, zu sagen, lasst uns einen Weg finden, auch wenn ich keinen Weg sehe. Auch wenn ich den nicht kann, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Es wird einen Weg geben. Gott sagt in den Sprüchen, es gibt immer einen, der vor der Belagerung einer Stadt eine Lösung findet, dass die Belagerung aufhört. Es gibt immer einen kleinen Menschen, der weiß, so geht's raus. Den müssen wir suchen. Jesus wird sich den uns zeigen. Frieden stiften. Sanftmut, Langmut, Sanftmut und Geduld. Wahrheit und Liebe. Zentrum des Glaubens zu haben. In Einheit und Glauben zusammenzuhalten. Und aufzubauen den Leib durch speziellen Aufgaben, Fähigkeiten und Beratung wie Lehrer, Evangelisten, Seelsorger, Pastoren, Älteste. Wenn du danach jetzt entschieden hast zu sagen, ich würde gerne Ältesten sein oder werden, dann möchte ich ermutigen, auch bei Lehrern, by the way, auch bei den Lehrern, wenn du Lehrer sein willst, dich bei der Europäischen Bibelschule einzuschreiben, weil sie eine Ausbildung haben zum Ältesten und zum Lehrer. Das mag vielleicht nicht heute das Thema sein, vielleicht auch nicht in 2 Jahren, aber vielleicht in 5 oder 10 Jahren, zu sagen, ich würde gerne mehr davon lernen. Haltet also an dem Ziel fest, an der Ermutigung, uns gegenseitig zu ermutigen, an den Sieg, den wir haben und das Ziel, die Vollmaß, den Vollmaß der Christi, Jesu, zu erleben. In dem Sinne, einen guten Sonntag.